Ja, ich grüße Sie, Frau Striegel.
Der Song war weltweit ein Hit, die zweite Single-Auskopplung der Platte It's My Life, ein echter Ohrwurm, dessen Refrain man kaum aus dem Kopf kriegt. It's a shame. Herr Dahmen, welchen Nerv der Zeit haben Talk Talk damit getroffen?
Ja, das ist diese Verbindung auf der einen Seite eines New Romantic Styles, das war damals in aller Munde, also auch der Sound, den wir da hören, nämlich ein großer Sound mit sehr viel Hall. Man hat eigentlich das Gefühl, die Musik findet in einer Kathedrale statt. Dann die Verbindung natürlich mit den Keyboards, fast symphonische Klänge, die aber nicht deutlich auszumachen sind. Das hat auch was sehr Soundtrack-mäßiges, also man könnte das auch als Filmmusik denken. Und dann natürlich die Stimme. Die Stimme ist so besonders von Mark Hollis, dass er immer so zwischen Anklage und mir geht's eigentlich nicht so gut, das Gefühl. Und dann aber im
Melancholie.
Text. Ja, es ist sehr melancholisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich beschreibt er was sehr Eigenartiges, eben auch immer etwas Literarisches, was man auf ähnliche Weise auch von Depeche Mode, von Spandau Ballet, von New Order, also den Bands dieser Zeit sagen könnte, die auch mal einen ganz starken Bezug in die Literatur und die bildende Kunst hatten.
Das war ja eine Zeit in den 80ern, wo es unterschiedliche Musikstile natürlich gegeben hat, psychedelischer Rock, Synthie-Pop, New Wave. Damals auch, von welchen Strömungen waren denn Talk Talk am meisten beeinflusst?
Ja, wenn man es an der musikalischen Landschaft beschreiben wollte, dann müsste man ganz stark bei New Romantic anknüpfen. Also bei den Dingen, die Adam and the Ants zum Beispiel Anfang der 80er Jahre begründet haben und worauf Spandau Ballet aufgebaut haben. Und bei Talk Talk ist eigentlich die klassische Weiterentwicklung dieses Stils. Sehr keyboardlastig, mit sehr vielen neuen Sounds auch in den Keyboards. Und wir erleben in den 80er Jahren eine Explosion von Innovation im Keyboard-Zusammenhang. Und das macht sehr viel aus.
Warum war denn eigentlich der Synthesizer so extrem wichtig? Das kam ja gerade in den 80er Jahren. Das hat ja einfach immer auch etwas Künstliches und da tropft irgendwie nicht so richtig der Schweiß wie bei anderen handgemachten Musiken.
Ja, das ist richtig. In den 80er Jahren war das Keyboard halt deshalb so wichtig, weil sich eigentlich die Digitalisierung in der Musik vorweggenommen hat. Wenn wir uns daran erinnern, dass der Commodore C64 und zeitgleich fast der Atari entwickelt worden, Mitte der 80er Jahre und dann auch als Werkzeug in der Musik vorkam und gleichermaßen eben diese Künstlichkeit der neuen Synthesizer, der neuen Keyboards ein Teil auch der Musik wurde, dann ist es auch besser zu verstehen.
Dass Talk Talk auch mit Klängen experimentiert haben, das hört man eigentlich ganz schön beim Anfang des Stückes. Hören wir auch rein. Ein schöner rhythmischer Anfang. Ich wusste immer nicht so genau, ist das jetzt ein Elefant, der da trompetet oder soll das ein Auto sein? Was ist es Ihrer Meinung nach?
Ich würde es fast wie quietschende Reifen sehen, aber man darf sich da nicht auf den Arm nehmen lassen. Das kann auch ganz andere Geräusche gewesen sein, aber oft sind es Naturgeräusche, die man aufgenommen hat. Also die erste Sampling-Methode, das war ja auch zu der Zeit dann interessant, dass dieses begann in der Zeit. Da war es vor allen Dingen der Akai 1000, 2000 damals, ein Gerät, mit dem alle gearbeitet haben und der Fairlight-Computer dann ein bisschen später. Und das hat Dinge möglich gemacht, die heute Standard sind, nämlich dass man kurze Phrasen aufnehmen kann und diese auch loopen kann.
Und was ist das für ein Schlagzeug, das da gespielt wird, das wir hören am Anfang?
Also da ist es so, das kann auch alles möglich sein. Ich würde fast vermuten, dass es eine kleine Trommel ist. Es könnte aber genauso ein Koffer sein.
Ein Koffer?
Ja, der Koffer war und ist ein sehr beliebtes Bestandteil von gesampelter Musik, weil der gibt ganz unterschiedliche Sounds wieder. Also man kann da alles mögliche.
Also ein Reisekoffer?
Nehmen. Ja, ja, ja. Und der macht ganz unterschiedliche Klänge.
Je nachdem, was drin ist.
Als Schlagzeuger neigt man dazu, auch vom Kofferschlagzeug zu sprechen. Und das gibt Bands, die benutzen das tatsächlich so.
Eine ungewöhnliche Rolle für einen Popmusiker spielt Tim Freeze Green für die Band Talk Talk. Er hat an vielen Songs mitgeschrieben. Er spielte die Keyboards, hat die vier wichtigsten Platten der Band produziert. Er wollte aber nicht auf Fotos der Band auftauchen, war auch nur selten bei Live-Konzerten auf der Bühne dabei. Ist das nun einfach ein scheuer Mensch oder wer ist dieser Tim Freeze Green?
Ja, mit Sicherheit ist er einer, der eher zurückhaltend ist und damit ist er auch nicht untypisch für die Zeit. Die Rolle des Produzenten hat sich in den 80er Jahren auch in seiner Person deutlich verlagert. Also das Laborstudio wurde in diesen Jahren immer wichtiger, um eben dort auch Klänge zu erzeugen und mit Klängen zu arbeiten, die nicht ohne weiteres live umzusetzen sind und wo man eben dann auch einen größeren Zeitraum braucht, um bestimmte Dinge zu entwickeln. Ich erinnere mich selbst sehr gerne an diese Zeit, weil wir oft selbst im Studio sehr lange Zeit verbracht haben, damit neue Klänge zu finden, die eben noch nicht vorhanden waren.
Neue Klänge findet man eben häufig bei Talk Talk, aber man hört zum Beispiel auch, das ist ein anderes Album, nämlich Color of Spring, 2 Jahre später erschienen. Da gibt es dieses irre Mundharmonika-Solo, Living in Another World. Das gibt's ja nun auch nicht so oft in der Popmusik. Die haben also vor nichts zurückgeschreckt.
Ja, das ist natürlich in diesem Gespann von Mark Hollis und Tim Freeze Green ganz interessant, weil beide nicht im ersten Schritt darauf geachtet haben, ob ihre Songs dann auch eine gewisse Hittauglichkeit entwickeln, sondern sehr, sehr stark sich dem rein künstlerischen Element verschrieben haben, das letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass irgendwann das Potenzial der Band erschöpft war, weil dann auch aus Sicht der Plattenfirma nicht die Hittauglichkeit dieser ersten Alben eingetreten ist.
Spirit of Eden war das dann Anfang der 90er Jahren. Da zum Beispiel Nigel Kennedy mal mitgespielt und auch Laughing Stock, das letzte Album dann von Talk Talk, erschienen auf dem Jazzlabel Verve. Von den Kritikern eben sehr gefeiert als anspruchsvollste Pop-Alben, die aber eben nicht Mainstream-tauglich waren. Welche Künstler haben Talk Talk denn mit ihren Platten beeinflusst?
Eigentlich alles, was an elektronischer Musik später passiert ist, bis hin zu Björk und so weiter, hat in Talk Talk einen Vorläufer. Und viele haben sich auch darauf bezogen. Das gilt auch für Portishead zum Beispiel, für die gesamte Szene Tricky und so weiter, die in England entstanden ist, die Talk Talk ganz oft als Vorläufer genannt haben.
Und vor allen Dingen Mark Hollis eben als einer der besten Songschreiber. Ist das gültig bis heute?
Absolut, denn die Songs, auch wenn man das Arrangement wegnimmt, wirken sehr stark.